Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salut. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen an den Lautsprechern, Kopfhörern, wo auch immer ihr uns hört. Der literarische Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet und zwar zu Episode 170. Und für euch am Rohr, das ist ja fast schon was, ein Grund zum Feiern. Für euch am Rohr sind hier Karin Müller in Frankfurt, der Esel nennt sich immer zuerst, und in Berlin.
Aber selbstverständlich ist auch Christian Raabe in Berlin am Start. Sonst würde das ja nicht funktionieren. Aber das wisst ihr ja als alteingesessene Häsinnen und Hasen inzwischen, dass Karin für alles zuständig ist, was nicht mit der direkten Aufnahme zu tun hat. Und ich eben genau dafür.
Ja, also.
Und fürs blöde Gelaber.
Ja, das kann ich aber auch. bevor wir damit anfangen mit dem blöden Gelabere, also erstmal schon, Leute, ihr müsst also jetzt hier unser blödes Gelabere, das wir gleich garantiert wieder absondern werden, da müsst ihr mal kurz tapfer sein, denn danach haben wir ein wirklich absolut mega fantastisches Interview, das ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen sollt, eine wirklich tolle Gästin, aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal möchte ich ein Shoutout an unseren lieben Partner-Podcast, darf ich Partner-Podcast sagen? Also jedenfalls an die zwei von der Talkstelle rauslassen. Die haben nämlich die haben gerade Folge 300 gefeiert, beziehungsweise wenn unsere Folge rauskommt, haben sie wahrscheinlich schon 301 draußen oder noch mehr, ich weiß es nicht. Jedenfalls erstmal herzlichen Glückwunsch, liebe Tamara, liebe Vera, für 300 Folgen. Zwei von der Talkstelle und wir haben die beiden ja offensichtlich geschockt beim letzten Mal. Hast du es auch gehört?
Nein, du, ich habe in letzter Zeit, habe ich jetzt gerade wieder so viele Hörbücher am Start, dass ich gar nicht mehr zu Podcast hören komme, was schlimm ist.
Ja, aber siehst du mal. Also ich habe Podcast gehört, ich habe auch die Episode 300 gehört und da war die Vera komplett geschockt, dass ich in der letzten Folge panisch darum gebeten habe, ob wir bitte plotten könnten für Apple Tree Murders und sie, wieso will die jetzt plötzlich plotten? Was ist mit dieser Frau los? Also nochmal zur Beruhigung. Das ist ein Nischenphänomen bei mir. ausschließlich auf Apple Tree Murders bezogen. Ansonsten verspüre ich keine weiteren Bedürfnisse zu plotten, aber in dem Falle musste es sein. Und Christian, ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast in das, was ich aus unserem bisherigen Manuskript gemacht habe.
Tatsächlich noch nicht. Ich wollte eigentlich das vor dieser Aufnahme hier hinkriegen und bin dann aber irgendwie jetzt am Wochenende auch wieder mit diversen komplett anderen Dingen beschäftigt gewesen, sodass ich fast gar nicht zu Hause war. Und das ist mir dann heute erst während des Brotjobs eingefallen. Da dachte ich mir, das ist jetzt ein bisschen spät.
Das ist ein bisschen spät, aber darum soll es ja heute auch gar nicht gehen, weil sonst schweifen wir ja total ab. Da werden wir sicherlich in der nächsten Folge wieder ein bisschen drüber reden. Aber ich kann schon passieren. Mal ankündigen, ich habe es also wirklich ziemlich auf links gedreht, das, was wir bisher so hatten. Und es ist sehr umfangreich geworden.
Du hattest sowas schon gemurmelt, ja.
Ja. Also
ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, was du sagst, ob du sagst, bist du jetzt total bescheuert oder egal, aber wir haben ja geplottet so im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten und ich denke, ich habe es umgesetzt.
Cool.
Ja.
Also ich bin's ja gewöhnt, Texte nochmal unter neuen Blickwinkeln zu betrachten oder eben auf links, auf quadratisch oder rund zu drehen. Also insofern passt schon, ich denke mal.
Ja, also ich bin gespannt, was du sagst.
Okay, ja, dann werde ich mir das mal als nächstes vornehmen, nicht irgendwelche anderen Bücher zu lesen, sondern tatsächlich da mal richtig reinzusteigen, damit ich dir schnellstmöglich eine Rückmeldung geben kann. Und vielleicht auch selber schon ein bisschen was liefern.
Ich wollte gerade sagen, weil du bist ja dann jetzt dran. Also ja. Ich habe jetzt, ich habe dir auch also ein paar Startrampen gebaut.
Sehr schön.
Also auch schon mit ein paar Plot-Ideen, was du jetzt, wenn dir danach wäre, auch in die Kapitel reinschreiben könntest, oder vielmehr in dieses eine Kapitel, dass ich dir jetzt irgendwie, also es geht nur um ein kleines Kapitel, für das ich dir eine Rampe gebaut habe. Ich bin optimistisch, dass du das hinkriegst.
Das will ich schaffen. Ja.
Und ich würde auch sagen, es ist total wichtig, dass wir hier mit Apple Tree Murders zu Potte kommen mit dem zweiten Band, denn wir haben ja jetzt beide gerade Messeerfahrungen gemacht und ich glaube, beide mit relativ ähnlichen, erstaunlichen Erkenntnissen, also gerade was Apple Tree Murders betrifft.
Auch richtig, ja, das stimmt durchaus. Es ist offensichtlich, so hat so einen gewissen Evergreen-Faktor und seltsamerweise ist es auch sowas, also wie ich immer wieder feststelle, das ist so ein ja, wie soll man das nennen? So Common Ground irgendwie. Darauf können sich viele Leute irgendwie einigen. Naja, normalerweise lese ich ja nichts Fantastisches, aber das hört sich interessant an.
Oder ich lese eigentlich auch kein Krimi, sondern nur irgendwie Fantasy. Ja. Und ist da Liebe drin? Nein. Ah ja, dann ist ja super. Also, aber auch selbst Leute, die Liebe lieben, sagen, naja, muss vielleicht auch nicht sein, das Cover ist ja so süß. Und so, also wirklich, also die meisten Leute sind ja auch voll auf das Cover abgefahren. Mhm. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, auf welchen Messen wir waren. Also ich war jetzt gerade bei der Aufnahme. Heute ist es, also das ist jetzt eine Woche, bevor die Folge ausgestrahlt wird, habe ich gerade die Stuttgarter Buchmesse hinter mich gebracht und bin wirklich immer noch wie erschlagen von diesem Erlebnis. Also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Es ist unfassbar. Das ist wirklich unfucking fassbar, was da abgegangen ist. Also ich glaube, die haben so 3000 Tickets verkauft. Das waren 300 Aussteller. Das war richtig amtlich. Das war
also
riesig.
Das ist ja eine Sache. Da muss ich die Buch Berlin langsam mal so ein bisschen tummeln. Ne? Wobei ich habe sie ja für mich tatsächlich inzwischen nur auf so könnte man ja vielleicht mal gepackt. Ja, weißt du, wenn es nicht so weit weg wäre. Für mich, dann hätte ich die definitiv auch schon von dem, was ich in den letzten ein, zwei Jahren, die gibt's ja schon, ja doch.
Ja, es war jetzt die dritte, also
genau,
die ist ja noch relativ frisch, aber es ist wirklich fantastisch.
Also ja, vielleicht muss ich dann einfach doch mal irgendwie überlegen, ob ich das noch mit wieder mit einem Kurztrip oder sowas. Die sind ja dann wahrscheinlich trotzdem immer im Ende Februar sozusagen. Also da muss man dann schon wirklich das Ganze auch als Kurztrip gestalten wollen im Februar. Ja, mal sehen. Also, ja.
Es war sehr schönes Wetter, es war sehr frühlingshaft.
Ja, das eben, da unten, da kann es ja genau so auch sein. Aber gut, wenn du die ganze Zeit sowieso in einer Messehalle, also oder in irgendeinem Mehrzweckraum sozusagen größerer Art bist, dann kann dir das Wetter ja eigentlich egal sein. Manchmal hat es aber auch den Vorteil, dass die Leute sich bei schönem Wetter natürlich überhaupt erstmal rausbewegen. Wenn es regnet, dann kriegst du die ja meistens gar nicht eben vors Haus und dann haben die auch keinen Bock, noch irgendwo hinzufahren, um dann vielleicht wieder reinzugehen, nämlich zu der Messe. Ja. Naja. Also da ist natürlich die Wortreich in Ludwigsfelde, auf der ich war, ungleich kleiner, aber das ist eben eine jetzt zum ersten Mal stattgefunden habende Messe von einer auch wirklich sehr mit Herzblut dabei seienden Autorin, die eben da ortsansässig ist und die auch hier versucht in Berlin und Umland so ein bisschen auch so diese naja, Autorinnen-Bubble so ein bisschen auch wieder ins Zusammenarbeiten zu bringen. Also sprich, sie hat es mit diversen Stammtischformaten irgendwie versucht, weil auch da gibt's ja in anderen Regionen durchaus Dinger, die so groß sind, dass da jetzt ernsthaft schon irgendwelche Verlage oder so anfragen, ob sie auch mal dabei sein dürfen oder so in der Richtung. Aber ja, nun gut, das klappt noch nicht ganz so gut, aber die Sache mit der Messe hat grandios geklappt. Sie hat das wirklich sehr schön umgesetzt, hat auch eine genau die richtige, den Ort richtig gefunden. Der ist natürlich, also von der Feuerwehr war Vorgabe, mehr als 700 Leute dürfen da eigentlich nicht hin. Es waren letztendlich gute 800. die waren genauso, wie ich es in den anderen kleineren Messen bisher schon so erlebt habe, extremst interessiert. Ja, und das seltsamerweise, obwohl nun Ludwigsfelde wirklich nicht so sehr weit von Berlin entfernt ist, aber es ist eben einfach so, ich habe das Gefühl, dass ich gerade so diese im Speckgürtel oder in dem erweiterten Speckgürtel befindlichen Orte sich manchmal von dieser großen Stadt so ein bisschen, na, ich weiß nicht, überwältigt oder so fühlen mit dem, was da alles so stattfindet, und dass letztendlich bei ihnen dadurch dann bisher noch keiner auf die Idee gekommen ist. Also ja, war schön. Und da denke ich mal, da werde ich auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder dabei sein, weil es ist extrem gut angenommen worden, auch von den AutorInnen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt versuchen, tatsächlich, weil sie eine lange Warteliste hatten, das dann auch ein bisschen umzusetzen. Und das könnte jetzt auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, weil das, was sowohl wir Ausstellende als auch die Besuchenden als sehr angenehm empfunden haben, waren die sehr breiten Gänge, die es dazwischen gab, so dass man in der Lage war, weil sich das alles so ein bisschen auseinanderzog, selbst wenn man auf der einen Seite an einem Stand stand, trotzdem, wenn man sich umgeguckt hat, noch auf der anderen Seite die Stände sehen zu können. Ja, und das nicht in so einem engen Geschiebe und sonst was unterging und man dann möglicherweise gar nicht mehr wusste, war ich da schon mal? Ja, oder die Leute nicht mehr wiedergefunden hat oder so.
Naja. Aber ja, das war in Stuttgart da ein bisschen anders. Also es war einfach so viele Leute und da war einfach ein Geschiebe. Es war erstmal auch halbwegs luftig gestellt. Also zumindest auch in dem Bereich, in dem ich war, hatte ich Glück. Aber es war wirklich zum Teil so krass voll, dass da wirklich, also dass ich mir dachte, Gott, gut, dass ich hinter meinem Tisch stehen darf.
Hatte
also
schon so Leipziger Anwandlung, ja?
Ja,
so.
Nee, total. Also ich war, und also das habe ich auch noch nie gehabt, wirklich, also es ging um, offiziell ging es um 9:30 los mit dem VIP-Gästen, und also der richtige Eintritt war dann um 10, zwischen 10 und 6. Und ich war so um, keine Ahnung, kurz nach 8:30 da, haben noch so ein bisschen am Stand rumgemurkst, also wir haben schon am Tag vorher aufgebaut. Und ja, und dann hat man sich erstmal noch so ein bisschen rumgetummelt, aber faktisch stand ich den ganzen Tag wirklich zwischen 8:30 bis 6, habe ich mich keine Sekunde hingesetzt. Es war einfach auch gar nicht möglich, es war einfach ununterbrochen Leute da, und mittags waren alle meine Krimis, die ich dabei hatte, ausverkauft. Also
ja,
wirklich.
Ja.
Und dann ging dann auch noch was das andere natürlich so, aber das war der totale Wahnsinn. Jetzt habe ich gerade geguckt, die nächstes Jahr findet sie am 27. Februar statt, die Stuttgarter Buchmesse, aber nicht mehr in der Schwabenlandhalle in Fellbach, sondern Messe Stuttgart. Das habe ich jetzt, ja, also jetzt werden sie wohl noch größer werden, und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert.
Also nicht immer ist ja dann, sagen wir mal so, die Wanderung zu einem größeren Ort dann auch wirklich der Hammer, aber zumindest sollte man denen jetzt zugestehen, dass sie ja nun schon 3 Jahre Erfahrung damit sammeln konnten, und ja, wenn es dann hinterher 450 AusstellerInnen sind, dann kann das natürlich auch noch wieder einen positiven Schub bringen, ja.
Ja, und vor allen Dingen, also ich meine, irgendwie haben sie da echt ein gutes Händchen dafür, eben auch viele Leute, viele Besucher anzulocken. Und vor allen Dingen auch ein, das fand ich eben auch so interessant, ansonsten habe ich es ja oft bei diesen kleinen Messen erlebt, da trifft man dann ganz viele Leute, die man schon öfter gesehen hat, auch Fans, was ja total schön ist, ja. Aber die Fans, die dann kommen und sagen, ah, wie schön, wir haben uns endlich mal gesehen, aber die kaufen im Zweifel ja keine Bücher, weil sie die schon alle haben. Mhm. Und das ist natürlich super, ja. Also will ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie kleinreden.
Gehört auch dazu, auf
das
jeden Fall.
Das gehört auch dazu, aber sag ich mal, dieses Personensegment war da eindeutig im Promillebereich. Ansonsten, okay. Es waren fast nur Leute da, die noch nie was von mir gehört haben oder vielleicht haben sie mal irgendwie meinen Namen gehört oder mal ein Buchcover gesehen oder sowas. Aber ich habe also hier wirklich am laufenden Band den ganzen Tag irgendwie hier Kaltakquise am Stand gemacht und habe dann, und die waren alle so in Kauflaune. Also ich meine, wie oft, also was ich dann ansonsten bei so kleinen Messen da erzählt, was weiß ich, da kauft vielleicht mal, wenn es gut läuft, jeder Fünfte. Und da war auf jeden Fall, also so jeder Zweite hat ein Buch mitgenommen. Ja. Das war wirklich sagenhaft. Also.
Ja. Was ich bei mir dann eben auch so cool fand, war, da kam dann einer auch so an den Stand und meinte, ach Mensch, das ist ja schön, dass ich dich hier sehe. Wir haben uns ja auf der Filmbörse irgendwie getroffen. Das war einmal, war ich da. Das ist eigentlich wirklich was, wo eher Videofilme und DVDs irgendwie so quasi ein bisschen Vintage-mäßig über den Dings gehen. Und da hatten sie halt auch ein paar Tische für AutorInnen geöffnet und ja, die hatte ich da mit halt dem ersten Teil der Science-Fiction-Trilogie versorgt und die meinte, ja, schön, dass ich dich sehe, dann kann ich mir die beiden nächsten auch noch mitnehmen. Mhm. Und ja, das ist eben einfach so, so möchte man das natürlich als AutorIn ja auch einfach mal haben, einfach deswegen, also nicht, weil das dann Umsatz ist, sondern weil man sieht, die Leute haben etwas von mir gekauft und es hat ihnen so gut gefallen, dass sie halt das nächste auch haben wollen.
Ja.
Und das ist das, wo man sagt, ich glaube, ich mache was richtig.
Ja, nee, das war echt schön. Also es war, haben wir mal positive Erlebnisse zu kleinen Messen zu berichten gehabt. Hast du ja öfter, ich bin ja eher immer so skeptisch, bin ja auch so grumpy, aber ich hatte ja diesmal, hatte ich ja Tanja dabei, so meine älteste und beste Freundin, die eher so Typ Rampensau ist. Ich glaube, die hat gute Vibes ausgestrahlt.
Sehr cool.
Dann waren die Leute dann alle auch irgendwie sehr nett und in Kauflaune. Also es war wirklich sehr, sehr cool.
Ja,
kann ich nicht anders sagen.
Und ich hab tatsächlich nebenbei, weil wir uns ja hin und wieder mit KI beschäftigen, soll ja vorkommen, habe ich mich tatsächlich nebenbei gedanklich auch mit einer Sache beschäftigt, wo ich mir so dachte, ja, irgendwie ist das blöd, wenn du jetzt hier anfängst, mit Zettel und Papier irgendeine Strichliste zu machen, um dann hinterher möglicherweise doch nicht mehr zu wissen, wie viel habe ich denn noch oder sowas in der Richtung. Und dann dachte ich mir, sag mal, irgendwer hat doch immer davon in diversen Newslettern oder so getönt, dass ja gerade fürs Programmieren auch die KIs ganz gut geeignet sind. Und dachte mir, das probierst du jetzt mal. Und bin wirklich hingegangen und habe dem nicht gesagt, mach das und das, sondern bin so total offen an die Sache rangegangen, wie es ja jetzt auch so genannt wird. Und habe gesagt, also ich möchte dieses und jenes und welches erreichen. Und so ist meine Ausgangslage. Und dann kam, oh ja, dann machen wir das mal am besten so und so und so. Bob. Und dann haben wir festgestellt, mit meiner hier Cloud, die ich da bisher hatte, funktioniert das nicht so richtig. Das machen wir dann irgendwie anders. Ja, da drehe ich das halt auf links. Und also ich meine natürlich, weil ich am Anfang nicht wusste, wie ich da die Technik auf meiner Seite anstellen soll, hat es erstmal ein paar Versuche gebraucht, bis das Ding grundsätzlich lief. Aber danach habe ich dann noch gesagt, ach, mach mal hier und mach mal da. Und jetzt habe ich hier eine Web-App, die ich über mein Handy aufrufen kann, wo ich also meinen Bestand sehe. Und wenn ich ein neues Buch da irgendwie zufüge, dann checkt er im Hintergrund gleich mal bei Google und sonst was irgendwie, ob zu der ISBN irgendwelche Daten vorhanden sind und schickt die mir dann gleich in meinen, in dieses Dings, also wer es ist, von wem es ist und so in der Richtung. Mhm. Und wenn ich dann vor mir jemanden habe, der oder die das Buch kaufen möchte, drücke ich einfach bloß auf einen Button, sage, ist es bar, ist es Sum Up oder ist es womöglich irgendwie ein Naturalrabatt im Sinne von gratis, und dann habe ich meine Inventur damit direkt schon quasi gemacht. Ist so geil.
Mega. Ja, das war bei mir irgendwie, das, also so weit bin ich noch nicht. Vielleicht muss ich da mal, müssen wir uns mal unterhalten.
Ja, der Witz ist, wenn du, sagen wir mal, irgendeinen Webspace hast, wo du das ablegen kannst, dann kann ich dir das absolut schicken, weil das ist für jeden dann so quasi mit diesen zwei, drei Sachen über, ja, über den eigenen Webspace sozusagen nutzbar.
Okay.
Total cool.
Ja. Sehr schön. Bevor wir uns jetzt hier komplett verzetteln, ich würde nämlich, also es läge mir noch was auf der Seele, aber ich glaube, wenn ich damit anfange, wird unser Intro über eine Stunde, und das können wir uns heute nicht leisten, nope. Denn ich habe das große Abenteuer, ich bin mit unserem E-Auto ja nach Stuttgart und wieder zurückgefahren und das Thema Ladeinfrastruktur.
In Deutschland.
Für Autos mit einem relativ kleinen Akku.
Ja.
Es war aufregend. Es war
dann
aufregend.
Lass uns darüber nochmal ausführlich sprechen.
Ja. Genau. ja, aber jetzt zu unserer Gästin. Machen wir jetzt mal eine unelegante Überleitung und also einen harten Schnitt. Wir haben nämlich heute eine wunderbare Gesprächspartnerin. Das ist Helena Baum oder auch Silke Richter, je nachdem, ob man sie als Autorin kennenlernen möchte oder ihre therapeutischen Angebote nutzen will. Mhm. Sie ist nämlich nicht nur Autorin, sondern auch Psychotherapeutin, und wir haben uns heute ein super spannendes Thema mit ihr überlegt, denn wir wollen mit ihr über Tabuthemen in Romanen sprechen, und das machen wir jetzt.
Ich wünsche euch viel Spaß.
Jo. Hallo liebe Silke, das war dein Applaus. Schön, dass du zu uns in den Salon gefunden hast.
Hallo auch
ja,
von
wunderbar.
Mir.
Ja, wunderbar. Hallo an euch beide. Und Applaus ist schon mal gut, wenn man noch gar nichts gemacht hat.
Das ist immer so unser übliches Ding. Also wir geben den Gästen schon vorab Applaus, und das motiviert. Also das kennst du ja vielleicht, ist vielleicht ein, du kennst wahrscheinlich, du machst als Therapeutin, ich habe ja schon erzählt, dass du nicht nur Autorin bist, sondern auch Psychotherapeutin, oder wahrscheinlich ist es eher umgekehrt, dass du hauptsächlich Psychotherapeutin bist und auch Autorin. Und als Therapeutin wirst du vielleicht nicht so manipulativ sein, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Erst schon mal mit Vorschusslorbeeren hier arbeiten. Also magst du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und eigenen Worten.
Okay, mit eigenen Worten. Ich mach's ganz kurz. Also ich bin seit vielen Jahren Einzelpaar, Familientherapeutin. Hauptsächlich arbeite ich mit Paaren inzwischen. Auch aufgrund des Fachbuches, was ich mal geschrieben habe, unter meinem Klarnamen, Silke Richter. Und also da habe ich mich ein bisschen spezialisiert auf Paare. Und arbeite und lebe im Moment in Nordfriesland, in Husum. Aber habe immer einen Koffer und ein Bein in Berlin, wo ich also bestimmt über 30 Jahre gelebt habe. Und habe da noch meine alte Wohnung und mein Zimmer und arbeite für ein Institut in Berlin als Lehrende für Therapie. Von daher ist Berlin meine Lieblingsgroßstadt und Husum meine Lieblingskleinstadt.
Okay.
Und warte mal, was noch? Meine Tochter lebt in Amerika. Wir sind weit verstreut mit den Kindern, also meinen Enkelkindern und ihrem Mann. Genau. Und Schreiben ist, seit wir haben eine Weile auf Kreta gelebt und in der Toskana, und da habe ich Pause gemacht von dem anderen Job, und da habe ich angefangen zu schreiben.
Ah ja.
So, seitdem schreibe ich.
Ja.
Geschichten, alle möglichen Geschichten, ja. Ich mache auch nicht.
Genau. Ja. Und in deinen Geschichten hast du ja auch keine Scheu vor durchaus anspruchsvolleren und schwierigeren Themen. Und wir haben ja unserer Folge heute die Überschrift gegeben, das ist natürlich auch ein bisschen Clickbaiting, ja, muss ich ja zugeben, von wegen manipulativ und so weiter, Tabuthemen. Mhm. Also ich beziehe mich da vor allen Dingen auf ein Buch, das ich von dir gerade am Wickel habe, nämlich Mensch, Junge. Das ist natürlich schon eine harte Geschichte, muss man jetzt mal sagen, ja. Also das ist jetzt nicht das, was man in üblicherweise in einem Liebesroman oder in einem Unterhaltungsroman erwartet, was darin vorkommt. Ja.
Mhm. Ja.
möchtest du erzählen oder soll ich schon mal ein bisschen erzählen, worum es geht? Also am besten du erzählst es, weil du natürlich die Autorin bist. Ja, ich bin nur die Leserin.
Okay, aber spannend, weil ich kann mir auch erzählen kurz das davor, warum mich dieses Thema so mitgenommen hat, berührt hat. Und da kommen halt meine zwei Leidenschaften Tatsache auch schon zusammen, ne? Das Therapeutische und das Schreiben von Geschichten. Und ich habe eine Weile in einer Beratungsstelle gearbeitet, wo es nur um sexuelle Übergriffe, sexuellen Missbrauch in allen Facetten ging. Von Erwachsene mit Kindern, Kinder untereinander, Jugendliche untereinander, also ne, in alle Richtungen sozusagen. Und wir beraten die ganze Familie, das fand ich damals so toll an dieser Einrichtung. Also auch die Täter, auch die Übergriffigen, auch die Betroffenen, ne, auch die nicht unmittelbar dazugehören, das ganze System, das fand ich so spannend. Und dieser Junge, das hat mich so berührt, weil der, ich habe das natürlich verfremdet und alles. Ne? Der war damals ja ein Jugendlicher, ist jetzt ein erwachsener Mann wahrscheinlich, also sicher. Mich hat so berührt, dass aus dieser Geschichte, wie das passiert ist, so was Großes geworden ist. Also ein richtiger Bruch im Leben sozusagen. Mhm. Und es gibt für ihn, glaube ich, so ein Davor und Danach, ne? Bevor dieser Übergriff mit seiner Schwester passiert ist und das danach. Und wie der sich da so rausgearbeitet hat, um sich wieder anschauen zu können im Spiegel. Mhm. Das hat mich sehr berührt und wie still der geworden ist und wie wenig er gesprochen hat. Und ach, wo ich dachte so, ja, dem würde ich gerne nochmal, dieser Geschichte würde ich eine Geschichte widmen, die gut ausgeht. Ja.
Okay.
Ja. So fing das an. Also es geht um eine sexuelle Übergriffigkeit unter Geschwistern, mit dem Auszug des Jungen und so weiter.
Mhm. Und was ich ja besonders spannend finde, es ist ja auch aus der Perspektive des Simon, also des Jungen, geschrieben. Mhm. Ne? Genau. Also man ist ja ganz dicht bei ihm. Das fand ich dann so besonders eindringlich, weil ansonsten, wenn man von Tätern spricht, ist es ja immer genau das, man spricht von ihnen, ja, aber sie haben ja ganz selten selbst eine Stimme und erzählen selbst ihre Geschichte. Das kommt ja so gut wie nie vor. Sei es jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwelche True Crime Podcasts oder auch irgendwie Fernsehkrimis oder auch in aller Regel ja ganz normale Kriminalromane. Der Täter hat ja wirklich selten seine eigene Stimme, ja, und seine eigene Perspektive, jedenfalls nicht in dieser Eindringlichkeit. Also das finde ich, das nimmt mich wirklich mit, wenn ich das lese, weil ich meine, ist ja kein Geheimnis, man muss nur den Klappentext lesen, dann weiß man sofort, okay, was kommen wird. Und man ist aber wirklich sehr, sehr lange erstmal schon in der Geschichte und erlebt die Familie, wie das alles passiert, sehr lange passiert vor allen Dingen das, dass irgendwie noch zwei Nachzüglerkinder kommen und dann die Ehe der Eltern so langsam zerbricht und wie Simon und seine jüngere Schwester, wie sie älter werden, wie sie Teenager werden, wie sie eigene Interessen entwickeln, wie sie sich auch schon verlieben und in andere umgucken. Also man ist wirklich schon sehr, sehr lange dabei, ehe es zu diesem Übergriff kommt. Ja, und das fand ich so, das hat dann so eine unglaubliche Sogwirkung und eine Spannung auch. Und es ist so, ja, also beklemmend auch irgendwie. Ja,
beklemmend auch. Ja, und mir war so wichtig, dass es so, weil das so ein bisschen typisch ist, wenn die Eltern wegfallen sozusagen, weil die eigene Themen haben, ne? Und die Kinder so zusammenrücken müssen, Was bei denen ja auch passiert ist, bei den beiden, in einem Bett schlafen, ne, und die Schwester hatte Angst und ne, also so, genau. Und der Junge in der Pubertät und eigentlich in jemand anderes verliebt und ne, mit seiner eigenen Sexualität zu tun. Also wie so Puzzlesteine zusammenspielen, ne, dass es dann zu so einer Tat kommt, sozusagen. Also dass es eine Geschichte gibt dazu. Also es war nicht geplant und es war nicht vorbereitet oder ne, so.
Ist ja auch nicht bösartig, ist ja überhaupt nicht, also so nach dem Motto, naja, jetzt kleine Schwester, egal, ist jetzt ist halt jetzt ein Opfer oder ist jemand halt da. Also es ist ja wirklich, ja, also diese Agonie ist ja auch wirklich in jeder, auf jeder Seite und in jedem Wort total spür- und fühlbar. Und ich fand es dann toll, dass man als Leserin auch so ein Mitgefühl auch mit dem, ich sag's nochmal in Anführungszeichen, mit dem Täter hat, ja. Weil es total klar ist, dass er das ja auch, also jetzt nicht will in dem Sinne, sondern ja, also das, aber das ist natürlich schon ein Thema, das kriegt man jetzt, wie soll ich sagen, in einem Unterhaltungsroman. Ja, also du hast ja gesagt, du schreibst keine klassischen Liebesromane und das ist ja jetzt auch keine Liebesgeschichte, aber es geht in deinen Geschichten immer auch viel um Liebe, egal in welcher Konstellation, was ich ja auch total schön finde. Und natürlich ist das jetzt auch so ein Familiensetting und in dieser Familie, die ja an sich wirklich jetzt mal von der gescheiterten Ehe der Eltern, aber an sich gehen die ja schon sehr liebevoll miteinander um und die mögen sich ja auch und da ist schon, also jedenfalls habe ich noch selten dann so eine Thematik in einem Buch gelesen und ja, da deswegen bin ich da total fasziniert davon, von diesem ja Tabu, um jetzt nochmal hier unser Clickbait-Thema zu erwähnen.
Tabu. Ja, ich habe lange überlegt, was sind eigentlich Tabu? Ich mag es tatsächlich gerne, dem Unaussprechlichen Worte zu geben. Weil ne, sexueller Missbrauch, und das klingt ja schon, wo man denkt, puh, oder oft liest man über die Betroffenen, ne, Mädchen oder Jungs, denen das passiert, oder Frauen und Männer, denen das passiert ist. Also die Geschichten sind ja eher geläufiger, so. Und mir war klar, das ist ein Nischenroman, den nimmt man nicht mit an den Strand oder so. Das ist jetzt nicht, wo man denkt, wow, das ist ein schönes Urlaubsbuch oder so. Aber ich weiß, ich dachte trotzdem, es sollte tief gehen, aber auch eine Leichtigkeit haben. Also nicht nur Drama, Drama, Drama und ne, ans Dunkle führen, sondern auch Hoffnung geben. Mich interessieren immer die Brüche, so, weißt du, die wenn es so kippt im Leben. Ob sehr früh oder sehr spät. Und bei Simon war es ja sehr früh. Und mich in diesen Jungen in der Ich-Form, ne, ich habe auch überlegt, wie schreibe ich es, ne? Schreibe ich es in der dritten Person oder personaler Erzähler? Aber dann dachte ich, ach komm, nah ran.
Ja, total nah. Es ist wirklich hautnah dran, buchstäblich. Ja.
Und komischerweise kann ich, wo ich kein Junge bin und nicht in der Pubertät und so, konnte ich den beim Schreiben auch so fühlen.
Ja.
Also das war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte, es wird noch schwerer sein. Weißt du, ins andere Geschlecht, in eine andere Zeit, in ein anderes Alter.
Das ist nicht ohne, eben, weil das ist ja so wie Erzählen Blinden von der Farbe. Als Mann ist es sicherlich, naja gut, okay, wir sind ja jetzt inzwischen in Zeiten, wo das alles ja schon so ein bisschen transzendiert, kann man ja schon fast sagen. Also mit Genderfluid und wie wir irgendwie, jeder begreift sich irgendwie anders. Aber grundsätzlich, in letzter Konsequenz, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ein Mann oder eine Frau hundertprozentig in das jeweils andere Geschlecht einfühlen können. Und deswegen ist ja Chapeau, wenn du das eben so hingekriegt hast, dass es dass man es glauben kann Und das denke ich mal sehr wichtig dann.
Sagt der Mann, der unter einem weiblichen Pseudonym Liebesromane schreibt.
Ich sage es auch genau aus dem Grund, weil bei aller Vermutung, die ich anstellen kann darüber, wie meine Protagonistin bestimmte Dinge irgendwie so fühlt, ist es letztendlich so, dass ich es nicht komplett wissen kann. Das war der Grund, weshalb ich es gesagt habe.
Ja, aber ist das nicht immer so, Silke? Das ist doch, also ich glaube, egal was, es gibt ja keine universelle Wahrheit. Stimmt. Es gibt ja nicht das eine Erleben, dass jetzt zum Beispiel alle Vergewaltigungsopfer, dass sie genau das gleiche Trauma haben, dass sie genau die gleichen Erlebnisse haben. Und auch, jetzt müssen sie ja nicht in die traumatische Richtung gehen. Es kann ja, können ja auch schöne Empfindungen sein. Was weiß ich, ein Triumph oder ich habe irgendwie eine bestandene Prüfung oder was auch immer. Das empfindet doch jeder anders, ja, also uns war völlig egal vom Geschlecht, vom Alter, vom Sonstwas. Insofern glaube ich, spielt es auch gar keine Rolle, ob du jetzt eine Frau bist, die sich in die Perspektive eines Teenagerjungen versetzt, sondern das ist zumindest die Wahrheit, die ich auch immer für mich in Anspruch nehme und für meine Figuren, dass ich sage, nur weil ich jetzt persönlich gewisse Dinge noch nicht erlebt habe, aber das ist ja genau mein Job. Ich bin ja Autorin, ja, das ist, ich empfinde das nach oder ich sehe das, also es ist genau das Empfinden meiner Figur und das ist für diese Figur die Wahrheit und das Richtige. Insofern kann ich das. Denke ich, also natürlich wissen wir jetzt, wir drei hier jetzt nicht, also zumindest Silke und du, wir auf gar keinen Fall, und ich würde jetzt auch mal behaupten, Christian weiß es nicht, wie sich jetzt so ein 14-, 15-jähriger Junge fühlt, der eben in dieser Situation ist. Ja, also das können wir alle nicht aus eigenem Erleben nachschöpfen, aber wir können es uns ja vorstellen oder wir können uns zumindest dann diese Wahrheit dieser Figur vorstellen, und das ist ja eigentlich genau das, was Autorinnen machen, dass sie Wahrheiten ihrer Figuren erfinden oder erfühlen oder beschreiben.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und so natürlich spielen so Erfahrungen, also ich habe in so einer Kriseneinrichtung gearbeitet, in der er dann ist, ne? Und die Kollegin, also die Conny im Buch, ich weiß nicht, ob du die schon aufgetaucht ist beim Lesen, Kari, die gab's so wirklich, die habe ich gefragt, ob ich sie so nennen darf, wie sie wirklich heißt und so, ne? Also es spielt ja alles mit rein, so Puzzlesteine, die ich kenne, wie's da so ist in so einer Kriseneinrichtung für Jugendliche. Aber trotzdem, der hätte ja verschiedene Wege gehen können, ne? Der hätte süchtig werden können, der hätte die Schnauze voll haben können, der hätte ein ganz doller Streber werden können. Also es wäre so in viele Richtungen gegangen. Aber da habe ich für den Weg entschieden. Ja. Und das ist dann die Autorin, ne? Genau.
Genau. Das ist die Autorinnenwahrheit. Das finde ich spannend. Aber jetzt ein bisschen allgemeiner, ein bisschen weg von diesem konkreten Thema. Gibt es für dich, und zwar, da frage ich dich jetzt nicht nur als Autorin, sondern auch als Autorin mit psychotherapeutischem Hintergrund, gibt es für dich Themen, wo du sagst, nee, das passt wirklich in keinen Roman rein? Hast du da für dich so eine persönliches Tabu, eine persönliche Hürde, wo du sagst, da, also über diese rote Linie würdest du nicht gehen?
Sehr gute Frage, liebe Karin. Da muss ich mal kurz nachdenken. Also gibt es eine Linie, über die ich nicht gehen würde? Ich kann nur sagen, es gibt so Themen, die ich wenig nachvollziehen kann, alles, was mit Sucht zu tun hat. Da fällt es mir schwer, mich da so wirklich reinfallen zu lassen. Sonst fällt mir erstmal gar nichts ein. Mich muss immer irgendwas touchen, also so irgendwie berühren, sonst kann ich es nicht schreiben. Und ob das dann jemand ist, in welchem Milieu auch immer oder in welchem Untergrund und welchem Tabu, das ist fast egal. Also wenn es nichts mit mir macht, kann ich es nicht schreiben.
Ja. Das ist, glaube ich, die einzige universelle Wahrheit, auf die wir uns alle einigen können, oder?
Also, ja, ne?
Ja, auch. Ja, die, ja auch, ne? Natürlich. Ja. Ich dachte auch mal, so ein gewisses Thema irgendwie zu haben, wo alle möglichen Leute, so auch in meinem Bekannten und Kollegenkreis, so gesagt, ja, Mensch, darüber müsstest du eigentlich mal was schreiben und so. Also da hatte ich gerade erst angefangen, überhaupt mir mal so Gedanken zu machen, ob ich mal was aufschreibe. Und je mehr ich dann angefangen habe, desto schneller habe ich auch festgestellt, ja, irgendwie nimmt mich das, also obwohl das eben durchaus Sachen waren, also so, die ich zumindest also in anekdotischer Form aus meinem Erleben da mit reinpacken wollte. Aber ich habe beim Schreiben einfach nichts davon gefühlt. Und dann dachte ich mir auch so, ey, das lässt du.
Ja. Ja. Dann ist es so ein bisschen die Geschichte runterschreiben, ne?
Ja, und also gerade, wenn man mit sowas dann womöglich anfangen würde, ja, seinen ersten, zweiten Roman irgendwie zu schreiben und da schon eigentlich, dass das, ja, weiß ich nicht, sich dazu quasi zwingen müsste, da irgendwie eine Geschichte zu Papier oder in den Computer zu bringen. Ich glaube, das ist dann der falsche Weg.
Ja, vielleicht können das andere ganz gut, das weiß ich gar nicht, ne? Aber also dass gar nicht so sein muss bei anderen Autoren und Autorinnen, dass sie unbedingt das alles fühlen müssen. Aber da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, keine Ahnung.
Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, weil da also will ich mich jetzt auch nicht festlegen, wie das.
Weil so ein Krimi, muss man da alles fühlen? Den Tod und das Morden und weißt du so.
Also tatsächlich, ich habe ja genau bei dem einzigen Krimi, den ich geschrieben habe, mir tatsächlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, was einem Kind denn alles irgendwie widerfahren müsste, um zu einem Erwachsenen mit einer sehr schrägen Weltsicht zu werden, die letztendlich, also diese erwachsene Person, die ist da natürlich für die diversen Leichen in der Geschichte verantwortlich. Und da wurde mir letztendlich gespiegelt, dass die Leute sich erstaunlicherweise dabei ertappten, Mitleid mit dieser Person zu haben. Obwohl sie eben diverse Leute umgebracht hat. Ja, vielleicht.
Aber dann ist es gut geschrieben, oder? Nicht nur eine Facette dieses Menschen.
Ja, also ich denke, man muss es jetzt vielleicht nicht wirklich also fühlen können im Sinne von, also ich meine jetzt, Christian, also unsere Drachengeschichten, wir können jetzt uns vielleicht auch nicht, sage ich mal, in die Psyche eines Drachen jetzt so einfühlen. In den,
so ein bisschen.
Ja, schade eigentlich.
Das können wir uns nicht anmaßen, du. Ich glaube, wenn wir das zugeben würden, dass wir das tun, dann kommen irgendwelche höheren Mächte hier und werden uns mal Maß nehmen. Nee.
Also, ich glaube, es ist wirklich einfach wichtig, dass es einen, wie du sagtest, Silke, dass es einen Catch, dass man wirklich Interesse daran hat, dass man also, und wenn es, sag ich mal, was auch immer, ein wissenschaftliches, ein neugieriges oder sonst was, also man muss ja, es ist ja Wahnsinn, wenn man da wirklich so dramatische Geschichten schreibt, dann ist man ja, also da, weiß ich nicht, ist es vielleicht sogar wichtig, dass man eine gewisse Distanz dann auch hat, ja, um das überhaupt halbwegs plausibel und gut erzählen zu können, also dass man da jetzt hier dann ein weinendes Häufchen Elend die ganze Zeit ist. Das ist ja dann vielleicht
auch,
ist
ja,
alles schon erlebt. Aber es war auch nicht schön. Aber ich finde das total spannend. Ich meine, jetzt kannst du natürlich durch deinen Hauptberuf aus einem riesigen Fundus der menschlichen Abgründe hast du da jetzt Zugriff drauf. Vermutlich mehr als wir alle, die wir eigentlich nur Lebenserfahrung jetzt mitbringen im weitesten Sinne. Aber wie ist es denn dann für dich? Wenn du Geschichten schreibst, gibt es für dich eine Grenze? Also wenn du schon sagst, du hast keine eindeutigen Tabuthemen, sondern das muss dich jetzt mal packen. Merkst du Grenzen zwischen mutig und voyeuristisch? Und wie kann man die umschiffen? Weil das ist natürlich...
Ja, es ist eine spannende Frage, mutig und voyeuristisch, ne? Mein neuestes Buch, was jetzt gleich rauskommt, da habe ich das Paar direkt gefragt. Die haben mich die ganze Zeit schon berührt. Also von Anfang an. Und dann war eine Session, wo ich dachte, boah, das ist Wahrhaftigkeit. Also da habe ich gefühlt, was das Wort Wahrhaftigkeit bedeutet im Raum. Und die wussten auch, dass ich schreibe und Bücher schreibe und so. Und als wir sind jetzt fertig mit der Therapie und so, und ich habe dann gefragt, ob ich Elemente aus unserer Therapiesession nehmen darf, und die lesen es dann, und es ist aber eine andere Geschichte, ne? Aber wo diese Wahrhaftigkeit so spürbar war, also das ist eigentlich so der Kern für mich dann gewesen, um den herum ich dann schreibe. Und ist das voyeuristisch oder ist das mutig, das weiß ich gar nicht, ne? Also ist das, also entsteht es oft, es passiert was, wo ich Gänsehaut kriege oder so, und wo ich so denke, boah, was war das denn jetzt? Ne?
Also ich würde spontan sagen, voyeuristisch wäre es hauptsächlich dann, wenn man das nur quasi, naja, für sich nimmt, ohne die anderen Personen, von denen man es genommen hat, in irgendeiner Form dran teilhaben zu lassen. Und sei es nur in Form der Frage, darf ich da irgendwie was? Das würde ich sagen. Und ja, dann kann man ja mutig sein.
Ja. Und die meisten Klienten von mir sind so nett, die sagen immer, du kannst alles schreiben, du kannst unsere echten Namen nehmen und so. Das mache ich natürlich nicht, weil die sind auch ein bisschen berührt, dass ihre Geschichte dann so bedeutsam ist für mich. Ne? Das ist ja auch eine Wertschätzung. Aber das mache ich nie. Also ich nehme nie die echten Namen, nie die echten Geschichten, aber nur Elemente davon. Ne?
Ja.
Und die werden enttäuscht sein, ne, wenn ich es ihnen jetzt schicke, dass es nicht wirklich ihre Geschichte ist.
Ja, ja.
Ja. Das, aber der Moment von Wahrhaftigkeit, den wollte ich unbedingt in Worte fassen, so.
Toll. Es ist die Geschichte, die du auch in der Mehrschreibzeit geschrieben hast.
Ja, ja. Die ist jetzt endlich im Lektorat.
Ja, super. Wann kommt sie denn raus?
Also wir haben jetzt allerspätestens 1.3., vielleicht noch einen Tick vorher.
Ja gut, dann bis, weil die Ausstrahlung dieses Interviews, dieser Sendung wird ja wahrscheinlich kurz danach sein, dann müssen wir doch jetzt gleich mal Werbung machen. Dann können wir doch mal gleich schon nicht nur hier Mensch Junge erwähnen, sondern auch, wie wird es denn heißen?
Es wird wahrscheinlich heißen, wenn ich es nicht nochmal ändere, dieses eine Leben.
Okay. Dieses eine Leben, das ist ein dieses sehr schöner Titel, Leben.
Ja, und ein paar in Patchwork in Mitte 40er und vereinigen sich auf eine Beziehungspause, aber es ist dann doch eine Trennung, und machen währenddessen Paartherapie, während der Pause. Und was dann so passiert, ob sie es schaffen oder nicht. Und diese Therapieszene, die habe ich natürlich, die jetzt hier zuhören, die werden das spüren, wenn es dann wahrhaftig wird, was die beiden miteinander machen oder sagen. Oder ich hoffe, ich habe es gut beschrieben. Also ich habe während des Schreibens immer nicht gewusst, schaffen die es nicht, kommen die wieder zusammen, kommen die nicht zusammen, weil die Session immer noch lief, auch parallel.
Ja, okay.
Also es ist so spannend. Und dann habe ich es aber weg von den beiden und habe gedacht, okay, wie will ich es jetzt in dem Buch haben?
Ja, macht ja wahrscheinlich Sinn. Auch wenn sie gesagt haben, ja, nimm ruhig alles von uns sozusagen, wäre es vielleicht dann doch eben dieser kleine Tick zu viel.
Ja. Und das, weißt du, in 10 Jahren sagen die vielleicht, oh nee, also das sind ja unsere ganzen Namen und Adressen und die Kinder und wie alt die sind, und das ist viel zu nah.
Ja. Nee, was haben wir uns dabei bloß gedacht?
Ja, nee. Und ich muss die Therapeuten im Buch leider immer alle männlich machen, damit die weg von mir sind, auch weit weg von mir.
Okay.
Gibt keine Therapeutinnen in den Büchern, immer Therapeutin.
Das finde ich ja auch total spannend. Und wie kommt das? Weil das für dich dann zu nah wäre? Weil das deine eigene Wahrhaftigkeit dann in Frage stellt? Oder was ist da der Grund? Das finde ich jetzt total spannend.
Ja, ich habe auch überlegt, warum ich das so mache, weil das ja auch blöd ist, als ob es nur gute Therapeutin Männer gibt. Ne? Also ärgert mich manchmal, dass ich das nicht anders schreiben kann. Aber ich habe gedacht, ich lasse die sind im Buch oft ein bisschen mutiger, ein bisschen frecher, ein bisschen anders, ein bisschen provokanter. Also ich lebe mich da ein bisschen mehr aus mit Facetten, die ich nicht so in den Therapien habe.
Mhm.
Also die sagen Sachen, die würde ich so nicht sagen. Aber fürs Buch finde ich die gut.
Okay. Ja, Ja, du, wir wissen ja, im Buch ist die ganz normale Lebensrealität aufgeschrieben, eben oftmals doch nicht genug. Deswegen ist das wahrscheinlich sinnvoll, dass die Leute dann da einfach irgendwie unkonventionell, frech, wie auch immer, irgendwie sind, weil sie in dem Moment ja nicht befürchten müssen, dass sie an, an einem physischen lebenden Paar oder an einer Person jetzt irgendeinen Schaden verursachen. Im Zweifelsfall könntest du es ja als, als Autorin dann immer noch irgendwie umschreiben, sozusagen. Ja,
das und was der Therapeut im Buch sagt, was kann ich dafür? Also, das ist.
Ja, siehst du? Ja.
Hat nichts mit mir zu tun. Also, ein kleines bisschen Abstand, ich glaube, darum geht es, ein bisschen Distanz, ein bisschen. Yeah. Also, das ist auch eine Rolle oder ein Protagonist da ist oder eine Person da, die nicht an mir dran dockt. So.
Ja, finde ich total spannend. Weil man sagt ja, also das ist ja immer auch so ein Klischee oder so ein Schreibmythos, worüber ich mich persönlich immer wahnsinnig aufregen muss, der ja heißt, schreib, was du kennst, um irgendwie wahrhaftig zu bleiben. Und dann muss ich immer nur sagen, ja, also sorry, aber dann hätte ich nicht so recht richtig viele Themen, über die ich schreiben könnte. Ja,
weil,
also,
ja dann lass das halt.
Aber ich maße mir halt an, sage, das ist mein Beruf und das ist genau eben meine Aufgabe, dass ich mir Geschichten ausdenke und ich kann dann in jede Rolle schlüpfen, in die ich schlüpfen möchte, ohne dass ich mir jetzt von irgendjemandem vorschreiben lassen muss, so nach dem Motto, du bist ja aber kein 25-jähriger schwarzer Mann. Also habe ich jetzt diese konkrete Rolle noch nie geschrieben, aber also ich würde es mir anmaßen, wenn mir danach wäre, die Geschichte zu erzählen, würde ich das tun, eben unter der Prämisse, dass ich mich in jede Figur, die ich schreiben möchte, wenn ich das wirklich will und wenn ich eine gute Idee habe, mich auch hineinversetzen kann, weil das eben das sozusagen das Recht meines Jobs ist, auch wenn das mit meiner eigenen Lebensrealität jetzt nicht viel zu tun hat.
Ja.
Also, aber deswegen finde ich es umso spannender, dass du für dich dann sagst, du brauchst dann in diesem Punkt wenigstens dann doch ein bisschen mehr Distanz, damit du vielleicht in deinem Schreiben freier bist und da mehr Abstand zu deinem Berufsalltag, zu dem anderen Berufsalltag hast. Ja,
das stimmt. Ein freier sein, ja, das stimmt, das ist auch ein Punkt, freier sein.
Ja.
Und ich habe mal bei Hör mir auf mit Glück dieses Buch, das ist schon eine Weile her jetzt, es gab mal eine Zeit, da war ich als Therapeutin auch müde, so mit Ende 40 oder so, ne, wo ich so dachte, boah, will ich das noch 30 Jahre machen? Ich bin so müde. Hatte ein bisschen Tinnitus und so, ne, und habe aber mir eine Auszeit gegönnt damals. Aber dann hatte ich Lust, ein Buch zu schreiben, wo der Therapeut sich keine Auszeit nimmt. Also, weißt du, so ein müder Therapeut, der so ein bisschen durchdreht. Und dann dachte ich, wenn das meine Klienten zuerst lesen, denken die, ich bin müde und durchgedreht.
Ja.
Deswegen muss ich das so trennen, weißt du? Dass das eine andere Geschichte ist. Was?
Ja, entschuldige, das war jetzt gerade wieder mein persönliches Hirn, was schon gedanklich wieder drei Sprünge vorwärts war und meine Sprache ist nicht nachgekommen. Meinst du, dass du es irgendwie quantifizieren kannst, in Anführungsstrichen, wie viele der Leute, die dann auch bei dir in Therapie sind, vorher oder überhaupt irgendwie wissen, dass du auch schreibend tätig bist?
Also weniger als die Hälfte. Also
war
viele.
Jeder, der auf deiner Website mal war.
Man sieht's, ne, weil es steht ja da, aber ich weiß nicht, ob die so weit lesen, die meisten, also.
Ach so, du hast ja auch nicht, du hast ja mein Technik-Briefing in der Mail hast du ja auch nicht gelesen.
Ich dachte, also, installieren, anfangen, fertig. Das habe ich gelesen.
Okay, also dann macht es natürlich Sinn. Ja, klar, aber spannend, weil ich finde das eben auch faszinierend, dass du da einfach so offen auch bist und also du müsstest es ja nicht, ja. Du könntest ja, deine Geschichten sind ja total fiktionalisiert, da würde sich ja im Zweifel niemand drin wiederfinden und sowas. Und aber ich finde das gut, dass du das für dich, also so diese beiden Leben, diese beiden Berufe auch so offen miteinander verbindest und miteinander verquickst. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, was ein Trigger-Thema buchstäblich. Ja. Was mich halt auch immer triggert, ist ja dieses Trendthema, muss man eine Content-Warnung oder eine Triggerwarnung irgendwie in einen Roman reinbringen? Also ich persönlich mache es nicht, weil ich der Meinung bin, jeder lebt sein Leben individuell und ich weiß ja nicht, wodurch sich mein Gegenüber triggern lassen kann. Ja, also heute könnte mich zum Beispiel so das Geräusch einer Schleifmaschine irgendwie triggern, weil ich jetzt hier gerade Handwerker im Haus hatte oder was auch immer. Also dann oder mal jetzt, um jetzt ein bisschen ernster zu bleiben, mein Vater hatte Alzheimer und ist daran gestorben und es war wirklich ganz schrecklich. Das heißt, alles, was jetzt so mit dem Thema Alzheimer zu tun hat, das ist für mich ein hartes Thema. Da will ich jetzt ungern wirklich total blind reinfallen. Auf der anderen Seite gehört es nun mal zum Leben dazu. Also deswegen bin ich sehr ambivalent, was diese Warnhinweise betrifft. Wie siehst du das?
Oh, ich sehe das ähnlich wie du, ehrlich gesagt. Also wenn es der Klappentext ein bisschen her, also es sollte schon irgendwo auftauchen, so ungefähr, worum es geht, weil dann kann ich entscheiden, kann ich das gerade lesen oder nicht, ne?
Ja.
So, aber ich mache es auch nicht, weil das ist das Leben.
Ja.
Mit allen Facetten, ne? Also mit allen Dramen, mit allen Brüchen, mit allen Tabuthemen. Also das ist unser Leben.
Ja.
Also für alle, also ich mach's nicht, auch ähnlich wie du.
Okay.
Ich wüsste gar nicht, was ich da alles reinschreiben sollte.
Ja, genau. Wenn man da einmal anfängt, drüber nachzudenken, wo hört man dann auch wieder auf? Ja, also was finde ich auch ganz, 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 ganz schwierig und habe da schon sehr interessante Diskussionen, gerade auch mit jüngeren Kolleginnen gehabt, die da, weiß es nicht, so die Generation Anfang 30 oder Ende 20, Anfang 30, die haben dann zum Teil eine ganz andere Einstellung, merke ich. Und ich weiß nicht, ob die jetzt besser ist, schlechter ist oder sonst was, aber die sind in aller Regel, sind die meisten VertreterInnen dieser Generation sind der Meinung, dass man muss da unbedingt immer eine Triggerwarnung haben. Und ich sage immer, nee, Gott, mein Leben hat ja auch keine Triggerwarnung.
Weißt du, und ein guter Klappentext oder ein bisschen Info über die Autorin oder so sagt ja manchmal auch schon was, worüber die schreiben oder schreibt oder der oder so. Ne? Also und dieses, ich finde, wenn ich es manchmal lese, eine Triggerwarnung vor irgendeinem, ne, denke ich, dann wird es so hochgebauscht, dann lese ich, worum es geht, denke ich, ach so, okay. Also es ist gar nicht, also es gibt dann immer noch so einen Push nach oben von wegen Achtung, Achtung, Achtung. Ich finde, es ist immer überdramatisiert manchmal. Ja. Also ich habe noch vorhin, mir hängt noch deine Frage nach mit den Tabu, mit den Grenzen bei mir und dachte so, Suizid ist vielleicht noch so ein Thema, wo ich so vielleicht eine eigene Grenze spüre. So das eigene Leben zu beenden, da gibt es bestimmt auch Gründe und eine Geschichte dazu und so, aber das hätte ich, da würde ich mich gerade nicht rantrauen.
Ja, okay.
Ja. Ja, das ist so das, was mir gerade noch so hinterher eingefallen ist. Und das könnte man aber auch einen Klappentext schreiben, worum es geht, ne? Ohne dass da groß Warnung drüber steht.
Ja, es ist ja dann oft, das Ding ist halt gerade eben auch, also so Suizid, je nachdem, in was für einem Kontext das dann steht, das kann ja dann einfach auch wirklich so ein Major Spoiler sein, ja, wenn man das dann im Klappentext steht, wenn es aber eine ganz andere Funktion in der Geschichte hat. Also ich bin dann eben auch immer sehr, sehr hin und her gerissen, was, also das jetzt wieder allgemeiner, was das Thema Triggerwarnungen betrifft. Ich denke, jeder von uns hat wahrscheinlich so seine eigene Schwelle, über die er nicht drüber gehen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist ja auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Das ist ja auch so eine Entwicklungsthematik, ja. Also die Dinge, die man selbst erlebt und Erfahrungen, die man macht. Und es ändert sich halt auch mit der Zeit und mit dem Alter. Und ich erzähle jetzt auch Geschichten, die hätte ich jetzt vor 10 Jahren vielleicht nicht erzählt. Ne? Oder umgekehrt. Ich habe vor 10 Jahren Geschichten erzählt, die würde ich heute nicht mehr erzählen. Das ist, das gibt's eben auch. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende, ja, auch an unserem bescheuerten, verrückten Beruf.
Ja, aber so je nach, ich überlege gerade so, weil wie gesagt, ich lese auch schon, wesentlich 100 Jahre lese ich schon, also, aber anhand von der Farbe des Covers oder so, ich weiß was über die Autorin, den Autor, weiß ich ja ungefähr, welche Geschichte mich erwarten könnte. Ne, ist es was Leichtes, ist es was für einen Urlaub, ist es eine Romanze, ist es eher, ist es ein Krimi, geht es um Krieg oder so, ne? Das so ein bisschen verrät das Buch ja schon.
Ja, sollte es doch, denke ich auch.
Das sollte es nicht. Alles andere wäre ja im wahrsten Sinne des Wortes Etikettenschwindel.
Und da müssten alle weiße Bücher haben. Ja. Weiße Cover und nur kurzer Text. Ja. Ja, aber ich glaube, ich würde das nicht ändern. Also, dass ich da Triggerwarnungen rausgebe.
Ja, sehr gut. Du schreibst ja generell über Themen, die, ich möchte sie gar nicht schwer nennen, weil das ist ja dann auch schon wieder so eine Wertung, aber anspruchsvoll, herausfordernd für die Figuren in den Romanen. Aber trotzdem glaube ich, ohne dass ich jetzt dein Oeuvre in aller Vollständigkeit kenne, es ist ja schon eine lebensbejahende Grundhaltung, steht immer dahinter. Ja?
Absolut.
Also wie machst du das? Wie hältst du da die Balance und was macht die Hoffnung glaubwürdig, ohne kitschig zu sein?
Ja, ich glaube Tatsache an diesen Selbsterhaltungstrieb, sage ich mal, dass wir eigentlich alle wollen, dass wir ein gutes Leben haben, so mit Lachen, mit Freude, mit Schmerz, wo alles dabei ist. Und selbst wenn Schlimmes passiert, dass es danach wieder auf die andere Seite kippt. So, und ich brauche immer eine Figur, auch in den Büchern oder auch im Leben, also auch in meinem Leben, die so eine optimistische Grundhaltung auch hat oder auch eine witzigere Figur oder so, also jemand, der das ausbalanciert, auch im Buch, ne, mit diesen Themen von Schwere und Tiefe und dann aber auch wieder so Hoffnung und Vertrauen und also dass ich das Leben wieder drehen darf. So nach jeder Krise. Ich glaube, das bin ich auch. Also einerseits kann ich es gar nicht, also ich lebe das auch so. Nach allen Krisen gab es immer das, ne, dass es wieder nach oben geht. Und ich brauchte immer Menschen an meiner Seite, die und das wünsche ich jedem einfach, ne, die sagen, jetzt komm schon, los, jetzt geht die Welt nicht unter. Jetzt trag die Verantwortung, wenn du Mist gebaut hast. Weißt du, so sich damit zu beschäftigen. Also so kann ich es nur schreiben auch, damit es nicht im Dunklen bleibt, im Drama, im Schmerz.
Ja.
Sondern auch immer wieder diese kleinen Lichtblicke gibt. Oder Versöhnung, ne? Oder sowas. Entschuldigen, das war ja auch bei Simon sehr viel Schuld und Schuld und Scham, ne? Also wie kann man, also womit muss er leben, ne? Weil es passiert ist, aber wofür kann er Verantwortung übernehmen und was kann er tun, um Dinge zu entschulden, sozusagen, den Schuldenberg abzutragen. Und was geht nicht? Womit muss er leben?
Ja, spannend, finde ich. Finde ich sehr, sehr cool. Christian, wie sieht's bei deinen Tabus aus? Hast du Tabus? Sonst würde ich nämlich jetzt ans Eingemachte gehen und dann, aber er frag erstmal. Ich frag dich erstmal mal kurz und dann habe ich noch eine fiese Abschlussfrage für Sie.
Ist eher also, für uns. Ich merke selbst, dass es, ich möchte auch bestimmte Sachen selber nicht lesen irgendwie. Also ganz speziell, wenn es um Gewalt welcher Art und Weise an Kindern und Leuten, die sich einfach selber nicht wehren können, geht. Also da, ich würde überhaupt keinen Grund sehen, irgendwie eine Geschichte mit so einem Hintergrund oder vielmehr mit so einem Hauptthema irgendwie zu schreiben. Ja, natürlich ist diesem fiktiven Kind da auch viel angetan worden, aber eben auch so körperliche Gewalt und so war. Also nee, ich da, da würde ich dann sagen, nee, das soll, wenn es irgendjemand schreiben wollen wird, meinetwegen ich nicht.
Aber du liest ja Fitzek mit großer Begeisterung.
Also sagen wir mal, auf der psychologischen oder seelischen, wie auch immer, Ebene haut der da eine Menge Daumenschrauben raus. Inzwischen bin ich von dem jetzt eigentlich auch ein bisschen abgebogen. Also vielleicht werde ich auch irgendwann mal wieder anfangen, aber muss ich aktuell auch nicht haben.
Ja.
Und du, Kari?
Ich versuche meine Grenzen immer wirklich immer weiter auszubauen. Also eben eine dieser Grenzen war jetzt auch tatsächlich dein Buch hiermit, weil das fand ich, also einfach auch, weil diese Perspektive ich jetzt einfach krass finde, dass ich das wirklich auch aus Simons Perspektive so miterlebe, obwohl das hat jetzt bei mir aber wirklich was geändert. Es ist immer so die Sache, lesen, es ist schwierig, also ich mag zum Beispiel jetzt hier keinen platten Horror oder sowas, also oder wenn es mir zu gruselig wird oder sowas, das kann ich auch nicht gut. Mit so menschliche Abgründe aller Art finde ich extrem faszinierend, wirklich. Mhm. Also deswegen, ich bin ja auch total süchtig nach True Crime Podcasts. Das kann ich mir alles auch immer anhören, weil mich dann wirklich so, weil mich auch immer diese Frage herumtreibt und fasziniert, was bringt einen Menschen dazu, so zu werden, oder was hat diese Tat oder diese Taten ermöglicht, ja, für diese Person, ja, was so dahinter steckt. Also so dieses Psychologische finde ich total faszinierend. Ich denke nicht, dass ich das gerne schreiben möchte, wobei ich da auch meine Komfortzone immer weiter auswalze. Also ich merke nur, was ich wirklich ganz schlecht lesen kann, und das ist so, das ist, wenn Tiere gequält werden.
Das geht
wirklich überhaupt nicht. Also, und das finde ich, also ich finde es auch schlimm, wenn Kindern wirklich schlimme Dinge angetan ist. Ich finde es überhaupt ganz schrecklich, wenn Menschen gequält werden, oder gerade wenn es auch so sinnlos ist, und Gewalt ist ja fast immer sinnlos, aber bei Tieren finde ich es einfach, ich weiß, also ich meine, keine Ahnung, warum das so ist, aber da finde ich es irgendwie noch schlimmer, ja, also das, wenn da irgendwie eine Katze irgendwie zu Tode gequält wird, da muss ich dieses Buch weglegen, das kann ich nicht, also das geht einfach nicht, aber.
Du, das ist tatsächlich ein Buch gewesen, ich im Rahmen einer, hier vom Fantastikautoren-Netzwerk, da haben wir uns hier vom Stammtisch mal ein gemeinsames Buch gegeben, und das ist eine dystopische, sehr schwierige Thematik, die, so teilweise kurzgeschichtenartig, aber dann doch irgendwie so zusammengepackt wird, teilweise extrem abgehoben irgendwie. Und das, was mich dann dazu gebracht hat, dieses Buch nicht weiterlesen zu können, war, da war in einer Szene sozusagen ein Schwein, was eigentlich in einem Versuchslabor irgendwie war, und eine Art, ein Bewusstsein entwickelt hat und auch kommunizieren konnte und so, und ebenso auf dem Level eines Kindes war. Und die, also das ist dann aus diesem Labor irgendwie natürlich gerettet worden, und die sind dann auf der Flucht gewesen, und das, was da irgendwie dieser Weltschmerz, der durch dieses Tier letztendlich dann irgendwie in so gewissen Fragen rauskam, da dachte ich mir, also nee, wenn du jetzt weiterliest, dann springst du demnächst irgendwo runter. Das wird sicherlich nicht so schlimm für andere Leute sein. Ja, es gab auch Leute, die sagten, oh, ein super Buch, aber ja, für mich war das zu viel. Mhm. Und das war quasi kleines Kind und Tier in einem. Also schlimmer geht's nicht.
Ja, sehr, sehr spannend. Also wir könnten jetzt ewig über diese Themen weiter plaudern, aber wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten, und ich habe noch eine wahnsinnig drängende Frage.
Ich bin gespannt, Karin.
Christian und ich, ja, Christian ist ja quasi mein Podcast-Ehemann seit fast 7 Jahren.
Ja, wir sind im Verflixten.
Wir sind im verflixten dritten Jahr. Also jetzt mal aus wirklich ganz professionell therapeutischer Sicht, brauchen wir eine Paartherapie? Und
solange ihr noch so lacht, braucht ihr keine Paartherapie.
Und ich glaube, dadurch, dass wir ja tatsächlich in unserer Beziehung eigentlich nur miteinander reden, kann das doch eigentlich schon gar nicht schief gehen.
Ah ja, das ist ein guter Tipp für Paare, ne? Nur reden, nichts anderes, nur reden.
Ja. Naja, also nein, vielleicht nur ist vielleicht auch schwierig, aber also ich glaube, große Probleme in Beziehungen treten ja dann auf, weil die Paare eben nicht mehr miteinander reden oder nicht mehr gesund miteinander kommunizieren, genau. Sondern dann irgendwie nicht mehr auf eine wertschätzende Art und Weise, sondern halt sehr destruktiv. Das ist, ja.
Oder einer ist im Rückzug oder es geht nur noch um Vorwürfe und Aufrechnen, ne? Oder es gab Affären und so, wenn, also die Gründe für Paartherapie sind oft, wenn es kurz vor der Trennung ist, kommen leider viele, also sehr spät immer erst, ne? Um dann noch zu retten. Und dann ganz schnell, können wir ganz schnell einen Termin bekommen, nächste Woche. Also, oh, da weiß ich schon, oh, Fremdgehen, aber Fremdgehen spielt eine Rolle. Ja. Oh, ja, also, und dann aber aufzuarbeiten, was war vor dem Fremdgehen. Ne? Ja. Da war, oft war ja da schon was. Ne?
Ja.
Also so eine doppelte Geschichte dann. Okay, das Fremdgehen, ne, die andere, die Außenbeziehung sozusagen verzeihen können und zu gucken, was ist uns eigentlich passiert. Mhm. Dafür braucht man dann Zeit, ja.
Was ist denn der richtige Zeitpunkt, zu sagen, ich gehe in die Paartherapie?
Eigentlich, wenn so in Diskussion, wenn Paare in Diskussion merken, wir drehen uns im Kreis. Mhm. Also wir kommen an irgendeiner Stelle nicht weiter. Also da braucht es manchmal neuen Input oder neues Handwerkszeug auch, ganz klassisch. Oder wenn es nur noch um Vorwurf und Verteidigung geht. Also ne, dieses Destruktive, wenn man nicht mehr lacht, wenn es ganz schwer ist, ne, wenn die Stimmung so schwer, ja, mir fällt gar kein anderes Wort ein. Ne? Ich merke das auch bei Paaren, wenn die da sitzen und sich angucken und da gibt es noch ein kleines Grinsen, ne? So, da ist das die halbe Miete noch, ne? Wenn die noch lachen können. So, so auch wenn es schwer ist, aber wenn es dann noch so eine kleine, kleiner Blickkontakt gibt und dann sehe ich, ah, okay, da geht noch was.
Ja, siehst du.
Ja.
Da ist sie wieder, die Hoffnung.
Da ist sie wieder, ja. Da ist sie wieder. Ja, das stimmt.
Ja.
Ihr braucht keine.
Gut. Das ist doch schon mal eine schöne Aussicht. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Silke oder Helena, weil wir haben dich ja entsprechend also du hast ähnlich wie Christian und ich, wir hören auch viele Namen, sind dann aber im Kern immer dieselbe Person. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diese interessanten Einblicke in deinen sehr bunten Berufsalltag, der noch viel bunter ist als den wir reine Autoren so haben.
Absolut.
Ja, ich danke euch. Das war sehr angenehm.
Ja,
das sehr angenehm mit euch, ja. Ich freue mich auf die Folge. Mal gucken.
Jo.
Mal hören.
Ja.
Hören.
Absolut, absolut. Und ich freue mich auf dein neues Buch. Das klingt nämlich auch wirklich sehr, sehr spannend. Und dann, vielleicht hören und sehen wir uns ja auch mal wieder.
Das wäre auch schön. Ja.
Ja.
Also danke euch.
Ja, ja. Ihr Lieben, das war's mal wieder.
Wir reiten in den Sonnenuntergang.
Genau. Und dich nehmen wir mit. Bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal.
Wer weiß, ob wir dann Therapiebedarf haben.